Wir haben uns heute Morgen beschäftigt mit Sichem und dem Berg Ebal und Garizim, dann aber auch mit dem Altar auf dem Garizim. Und damit wieder ganz klar ist, wo das alles geografisch zu finden ist, hier eine Karte. Wir sehen das Land Israel, hier mit dem Toten Meer, und da oben der See Genezareth. So, mit Zeigeoption, See Genezareth, Totes Meer hier unten. Dann sehen wir Jericho, ganz nahe beim Jordan, der da ins Tote Meer mündet. Und nun hatten wir von Sichem gesprochen. Das ist da oben. Und zwar muss man sich vorstellen, nördlich im Land Israel, auf dieser Höhe über Sichem hinweg, Jerusalem hinweg bis nach Hebron, verläuft das zentrale Bergland Israels. Das gehört alles heute zum sogenannten besetzten Westjordanland. Aber wichtig, ich sage sogenannt besetztes Westjordanland. Und wir haben gesprochen von Bethel und Ai heute Morgen. Das ist also immer noch da im Bergland, aber einfach etwas nördlich von Jerusalem. Das ist Jerusalem. Etwas nördlich davon, Bethel und Ai, ganz nahe beieinander. Dann gehen wir nördlich hinauf, Sichem. Und jetzt nochmals, Jericho da unten in der Ebene. Und im nächsten Kapitel, Josua 9, wird jetzt die Rede sein von Gibeon, von den Gibeonitern. Und die muss man hier ansiedeln im Bergland, etwas südlich von Bethel und nördlich von Jerusalem. Da oben auch im Bergland von Israel. Ich lese aus Josua 9. Ab Vers 1. Und es geschah, als alle die Könige es hörten, die diesseits des Jordan waren, auf dem Gebirge und in der Niederung. Für Niederung steht hier Schefela. Das habe ich ja in der Einführung schon erklärt. Das ist diese Niederung, dieses Tiefland westlich des zentralen Gebirgzuges von Israel gegen das Mittelmeer hin. Also nochmals, auf dem Gebirge und in der Schefela und an der ganzen Küste des großen Meeres gegen den Libanon hin. Das ist also die Küste, dann von nördlich von Tel Aviv, dann rauf bis zum Libanon. Da haben wir dann die Sharon-Ebene. Das habe ich auch am Einführungsabend erklärt. Gegen den Libanon hin, die Hethiter und die Amoriter, die Kanaaniter, die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter. Da versammelten sie sich allzumal, um einmütig gegen Josua und gegen Israel zu streiten. Also jetzt sehen wir, was jetzt da begonnen hat mit der Eroberung von Jericho, der Eroberung von Ai, verbunden mit Bethel. Das hat jetzt eigentlich das ganze Land Kanaan in Bewegung gebracht. Jetzt kommt also der große Gegenschlag, kann man sagen, im ganzen Land. Die Bewohner von Gibeon aber, als sie hörten, was Josua an Jericho und Ai getan hatte, handelten auch ihrerseits mit List und gingen und stellten sich als Boten. Sie nahmen abgenutzte Säcke für ihre Esel und abgenutzte und geborstene und zusammengebundene Weinschläuche und abgenutzte und gefleckte Schuhe an ihre Füße und abgenutzte Kleider auf sich. Und alles Brot ihrer Zehrung war vertrocknet und war schimmelig. Und sie gingen zu Josua in das Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern von Israel: Aus fernem Land sind wir gekommen, und nun macht einen Bund mit uns. Aber die Männer von Israel sprachen zu dem Heviter: Vielleicht wohnst du in meiner Mitte, und wie sollte ich einen Bund mit dir machen? Und sie sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. Und Josua sprach zu ihnen: Wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie sprachen zu ihm: Aus sehr fernem Land sind deine Knechte gekommen, um des Namens Jahwes. Sie brauchen also auch den Namen des Gottes Israels. Um des Namens Jahwes, deines Gottes willen, denn wir haben seinen Ruf gehört und alles, was er in Ägypten getan und alles, was er den beiden Königen der Amoriter getan hat, die jenseits des Jordan waren, Sihon, dem König von Hesbon, und Og, dem König von Baschan, der zu Astaroth wohnte. Also hier also auch wieder, dass diese Gibeoniter, die übrigens zum Stamm der Heviter gehörten, das war eine der Unterstämme Kanaans, die hatten das alles auch mitbekommen. Das war also allgemein überall bekannt, was da in Ägypten geschehen ist. Und da sieht man auch in missionarischer Hinsicht, welche Bedeutung der Auszug aus Ägypten hatte. Nicht nur für Ägypten selber, dass sie erkannten, dass alle Ägypter Götter von Ägypten nichts wert sind, auch nicht der höchste Gott, der Sonnengott, denn die neunte Plage war ja: Finsternis drei Tage. Weil Jahwe, der Gott Israels, gesagt hat, jetzt ist Finsternis, war Finsternis. Da konnten auch die verschiedenen Sonnengötter von Ägypten nichts dagegen tun. Das war eindrücklich für die Ägypter, aber das ging alles auch automatisch weiter zu den anderen Völkern da im Nahen Osten, und die haben das mitbekommen und waren konfrontiert damit. Wer ist denn dieser Gott Israels, der eben über allen Göttern der Heiden steht? Und die geben also auch Zeugnis, diese Gibeoniter, die haben das alles mitbekommen. Und das machte ihnen Angst. Vers 11. Da sprachen unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes zu uns und sagten: Nehmt Zehrung mit euch auf den Weg und gehet ihnen entgegen und sprecht zu ihnen: Wir sind eure Knechte. Und nun macht einen Bund mit uns. Dieses unser Brot, warm haben wir es aus unseren Häusern als Zehrung mitgenommen, an dem Tag, da wir ausgezogen, um zu euch zu gehen. Und nun siehe, es ist vertrocknet und schimmlig geworden. Und diese Weinschläuche, die wir neu gefüllt hatten, siehe da, sie sind geborsten. Und diese unsere Kleider und unsere Schuhe sind abgenutzt infolge des sehr langen Weges. Und die Männer nahmen von ihrer Zehrung, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Jetzt werden wir sehen, Israel erlebt hier nochmals eine Niederlage. Von ganz anderer Art als die Niederlage von Ai. Und das Problem ist jetzt nicht ein Bann in ihrer Mitte, sondern das Problem ist, die haben sich richtig reinlegen lassen. Und zwar einfach durch diese freundliche Art und Weise, wie diese Gibeoniter zu ihnen kommen. Und ganz wichtig, das Wort Gottes sagt deutlich, sie haben den Herrn nicht befragt. Also auch wieder eine andere Art von Selbstsicherheit. Man fragt den Herrn gar nicht, sondern meint, mit dieser Sache selber zurechtzukommen. Und Josua machte Frieden mit ihnen und machte mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen, und die Fürsten der Gemeinde schwuren ihnen. Und es geschah am Ende von drei Tagen, nachdem sie einen Bund mit ihnen gemacht hatten, da hörten sie, dass sie nahe bei ihnen waren und mitten unter ihnen wohnten. Also knapp danach wird klar, das war alles reiner Lug und Trug. Aber eben, der Feind kann sich auf ganz verschiedene Weisen zeigen. Er kann eben kommen als brüllender Löwe. 1. Petrus 5. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Aber er kann eben auch kommen als zischende Schlange. Und da ist es wirklich so, dieser Betrug. Und wenn wir schauen, es gibt eben ganz verschiedene Arten, wie der Feind auch die Gemeinde heute angreift. Da gibt es zum Beispiel nach Apostelgeschichte 20, Vers 29, Folgendes zu sagen. Der Apostel Paulus sagt den Ältesten von Ephesus: Denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschied verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und dann eine ganz andere Art von Angriff. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also Gefahren von außen, die reinkommen, und Gefahren von innen. Und diese Wölfe, die sind sehr offensichtlich aggressiv, ja? Und dann gibt es diese, die aufstehen und verkehrte Dinge reden und die Jünger abziehen. Das ist mit verführerischen Worten. Oder schlagen wir auf Römer 16. Vers 17, der Apostel Paulus sagt: Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Und wendet euch von ihnen ab, denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und jetzt, wie kommen die? Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Das ist sehr typisch. Ihr Lehrer kommen nicht und sagen: Hallo miteinander, ich möchte euch gerne mal etwas Falsches erzählen. Ja? Sondern eben auf verführerische Art, durch süße Worte, schöne Reden, und besonders die Arglosen, die nichts Böses vermuten, ja, sind dann in besonderer Gefahr. Und weiter in Galater 2 spricht der Apostel Paulus über eine Gefahr, eine reale Gefahr, die damals durch Infiltration geschehen ist. Also solche, die sich eingeschlichen haben. Das heißt Infiltration. Galater 2. Vers 4, es war aber der nebeneingeführten falschen Brüder wegen, die nebeneingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns in Knechtschaft brächten, denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Schon erstaunlich, obwohl auch in den ersten Gemeinden der Anfangszeit des Christentums, da wurde wachsam darauf geachtet, wer kommt, und es wurde geprüft. Die Gemeinden haben auch ausgetauscht über Empfehlungsbriefe, aber trotzdem, das ist nicht ein hundertprozentiger Schutz. Und wir sehen sogar damals, in den Tagen des Apostels, war es möglich, dass falsche Brüder sich nebeneinschleichen konnten, und die hatten Absichten. Aber wir sehen auch die Reaktion des Apostels Paulus, der hat denen nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, sondern hat die auch gleich durchschaut. Ja, gehen wir zurück zu Josua 9. Vers 17, fahren wir weiter. Da brachen die Kinder Israel auf und kamen zu ihren Städten am dritten Tag. Und ihre Städte waren Gibeon und Kephira und Beeroth und Kirjat Jearim. Ich muss vielleicht noch erklären, wir müssen im Folgenden unbedingt verstehen, wie Kanaan damals organisiert war. Die Kanaaniter bestanden also aus verschiedenen Stämmen, Jebusiter, Heviter und so weiter. Und diese wiederum waren aufgeteilt in verschiedene Königreiche. Und zwar typischerweise so, eine Stadt war das Königreich mit dem König und darum herum Tochterstädte. Und diese zusammen bildeten ein Königreich. Und so gab es eben in Kanaan damals über 30 Königreiche. Also man muss sich vorstellen, ein Stadtkönig und ein paar wenige Tochterstädte. So war das aufgebaut. Und darum die Gibeoniter, die Hauptstadt war Gibeon und dazu gehörten eben auch Kephira, Beeroth und Kirjat Jearim. Das ist übrigens die Ortschaft, wo später die Bundeslade einige Zeit verweilen würde, bevor David sie dann nach Jerusalem bringt. Aber da wird diese Stadt Kirjat Jearim schon erwähnt. Wenn man von Tel Aviv, vom Flughafen, auf der Autobahn hinauffährt, auf der Nummer 1 nach Jerusalem, dann kommt man ziemlich nahe bei Jerusalem, eben an Kirjat Jearim vorbei. Das ist also ausgeschildert. Kann man gleich aus der Autobahn rausfahren nach Kirjat Jearim. Ich lese weiter. Vers 18, und die Kinder Israel schlugen sie nicht, weil die Fürsten der Gemeinde ihnen bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen hatten. Da murrte die ganze Gemeinde gegen die Fürsten. Und alle Fürsten sprachen zu der ganzen Gemeinde, wir haben ihnen bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen und nun können wir sie nicht antasten. Das wollen wir ihnen tun und sie am Leben lassen, damit nicht ein Zorn über uns komme, wegen des Eides, den wir ihnen geschworen haben. Sie waren gebunden, jetzt durch diesen Eid. Und sie hätten sich verschuldet, wenn sie jetzt diesen Eid gebrochen hätten. Und die Fürsten sprachen zu ihnen, sie sollen am Leben bleiben. Und sie wurden Holzhauer und Wasserschöpfer für die ganze Gemeinde, so wie die Fürsten ihretwegen geredet haben. Und Josua rief sie und redete zu ihnen und sprach, warum habt ihr uns betrogen und gesagt, wir sind sehr weit von euch, da ihr doch mitten unter uns wohnt. Und nun, verflucht seid ihr. Und nicht sollt ihr aufhören, Knechte zu sein, sowohl Holzhauer als auch Wasserschöpfer, für das Haus meines Gottes. Und sie antworteten Josua und sprachen, weil deinen Knechten als gewiss berichtet wurde, dass der Herr, dein Gott, Mose, seinen Knecht geboten hat, euch das ganze Land zu geben und alle Bewohner des Landes vor euch zu vertilgen, so fürchteten wir sehr um unser Leben euretwegen und taten diese Sache. Das ist erstaunlich. Die wissen also mehr als nur so grobe Angaben, die wussten auch von Mose, dem Knecht des Herrn, und die wussten von all den Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, dass das ganze Land Kanaan ihnen gehören würde. Und nun, siehe, wir sind in deiner Hand. Tu, wie es gut ist und wie es recht ist in deinen Augen, uns zu tun. Und er tat ihnen so, und er rettete sie von der Hand der Kinder Israel. Und sie töteten sie nicht. Und Josua machte sie an jenem Tag zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar des Herrn bis auf diesen Tag, an dem Ort, den er erwählen würde. Also ganz gewaltig, diese Gibeoniter haben erkannt, gegen diesen Gott, den Gott Israels, vermögen wir nichts. Und natürlich hätten sie ganz anders vorgehen können. Eine Rahab wurde auch verschont. Und die hat nicht so einen Betrug angerichtet. Und das hat Gott gesehen, dass diese Anerkennung seiner Macht eben da war. Das war ein Betrug, was sie da angerichtet haben. Deswegen sagt Josua: Und nun verflucht seid ihr. Aber was eben so erstaunlich ist, dieser Fluch wird umgewandelt in einen Segen. Und zwar werden die jetzt zwar eben zu Holzhauern und Wasserschöpfern verpflichtet, aber nicht für irgendetwas, für den Altar des Hauses Gottes. Die wurden also zu Dienern der Leviten eingesetzt in der Stiftshütte. Und die mussten für Holz sorgen, für den Altar, für den Gottesdienst und auch eben Wasser schöpfen, das nötig war, wie wir hier sehen in dem Stiftshüttenmodell, hier der Altar und da das Waschbecken. Die Priester mussten jeden Tag sich mit dem Wasser aus dem Waschbecken waschen, Hände und Füße. Diese Gibeoniter waren dafür zuständig. Und diese Gibeoniter spielen dann in der weiteren biblischen Geschichte eine Rolle. Hier habe ich aufgeführt im Skript 1. Samuel 21, dann 1. Chroniker 16, 39 und auch später noch nach der Rückkehr aus Babylon, Nehemia 3, Vers 7. Also dieser Fluch wird zum Segen, weil sie sich vor Gott fürchteten und keinen Widerstand leisteten. So ist Gott, dass er also das Gute bei diesen Gibeoniten anerkannt hat und so ihnen einen Segen zukommen ließ. Aber für Israel gilt, das war ein schweres Versagen, denn Josua schloss einen Bund, ohne den Herrn zu fragen. Und dieser Bundesschluss mit Kanaanitern war verboten. Das steht so in 5. Mose 7, Vers 2, wenn wir das kurz aufschlagen. Ich lese ab Vers 1: Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen und viele Nationen vor dir vertreibt, das ist also die Rede von Mose, seine Abschiedsrede vor seinem Tod auf der anderen Seite des Jordan. Die Hethiter und die Girgasiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Perisiter und die Heviter, dazu gehörten die Gibeoniter, und die Jebusiter. Sieben Nationen, größer und stärker als du, und der Herr, dein Gott, sie vor dir hingibt und du sie schlägst, so sollst du sie ganz und gar verbannen. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch Gnade gegen sie üben. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter sollst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter sollst du nicht für deinen Sohn nehmen, denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienten. Und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen und er würde dich schnell vertilgen. Sondern so sollt ihr ihnen tun, ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Bildsäulen zerbrechen und ihre Aschirim umhauen und ihre geschnitzten Bilder mit Feuer verbrennen. Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Übrigens, ganz wichtig, in Vers 1 sagt Mose: Und viele Nationen vor dir vertreibt. Es war nicht einfach nötig, die Kanaaniter im Krieg zu besiegen, sondern die hätten auch abwandern können. Das war eine Möglichkeit, sich vertreiben lassen aus diesem Land, das Gott für Israel bestimmt hatte. Aber es kam so, dass die meisten sich entschlossen zum Widerstand gegen Israel. Und so kamen sie meist zum Krieg. Aber Jericho hätte kampflos sich ergeben können. Und dann wären sie einfach vertrieben worden. Aber dadurch, dass sie Widerstand geleistet haben gegen den Plan Gottes, kamen sie unter das Gericht. Und man muss sich nochmals im Klaren sein: Die kanaanitische Religion war etwas vom Perversesten, was man sich vorstellen kann. Und zwar spielte der Baal-Kult eine ganz zentrale Rolle. Diesem Gott Baal wurden, das habe ich schon erklärt, Kinder geopfert. Es war also eine Kultur des Todes, wo das Leben nicht mehr geschützt wird. Und der Grundsatz gilt, wenn eine Kultur das Leben nicht mehr schützt, dann schützt Gott ihr Leben auch nicht mehr. Aber es war noch so, dass Baal verehrt wurde als Blitz- und Regengott, als Gott der Fruchtbarkeit, der also nach der Lehre der Kanaaniter im Frühjahr alles dafür verantwortlich ist, dass da alles fruchtbar ist und die Gerstenernte kommt und dann im Juni die Weizenernte und dann im Oktober etwa die Olivenernte und die Weinernte. Und zwar wie? Sie glaubten, dass die Regenzeit im Lande Kanaan, die beginnt so zweite Hälfte Oktober und geht bis April, das ist die Regenzeit, die bewirke Baal. Und dann sei es so, dass wenn es dann im Frühjahr immer heißer wird, bis die Sommerhitze erreicht ist im Juli, wo alles Grüne dann eben braun wird, das sei der Moment, wo Baal stirbt, um dann eben im nächsten Frühjahr wieder aufzuerstehen. Und so wurde gelehrt, das ist der Gott des Todes und der Auferstehung, der immer stirbt, wieder stirbt, aufersteht und eben verantwortlich ist, dass die Fruchtbarkeit kommt im Land. Und um diese Fruchtbarkeit zu fördern, haben die Kanaaniter einen Prostitutionskult getrieben. Überall im Land, auf den Höhen ganz speziell, hatten sie ihre Altäre für Baal und ihre Bildsäulen. Und da mussten die Frauen eben Prostitution betreiben. Und dadurch war natürlich, muss davon ausgehen, dass alle Ehen eigentlich kaputt waren. Durch diese Prostitution im Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit des Landes. Und darum sagt Gott auch ganz deutlich, ihr dürft nie euch mit diesen Völkern verschwägern. Denn durch die Verheiratung würde eben dieser abscheuliche Kult nach Israel hineingebracht werden. Und das war der Zustand, der moralische Zustand der Kanaaniter. Und Gott hatte, wie ich schon erklärt habe, von Abraham an bis auf Josua 470 Jahre Gnadenzeit gegeben, diesen Völkern die Möglichkeit gegeben, Buße zu tun, umzukehren, und sie haben es nicht getan. Und dann kam eben schließlich das Gericht Gottes damals über Kanaan. Aber Israel hat eben versagt. Das wird dann im Buch der Richter nach Josua deutlich, wo Israel sich dann nach dem Tode von Josua immer mehr vom Herrn abgewendet hat. Und dann haben sie begonnen, sich mit den Kanaanitern zu vermischen. Und so kam der ganze Baalskult nach Israel hinein und hat auch da das Eheleben zerstört. Und die Moral, die festgeschrieben war in den 10 Geboten, du sollst nicht Ehe brechen, das wurde alles an der Tagesordnung kaputt gemacht. Man kann sich also nicht übel genug vorstellen, was da geschehen war. Sodom und Gomorra, das waren auch Kanaaniter. Aber die waren so schrecklich und so fortschrittlich unter den Kanaanitern, dass Gott diese Städte der Ebene, Sodom, Gomorra, Adama und Zeboim, die hatte Gott durch Feuer vom Himmel schon zur Zeit von Abraham vernichtet. Dort war die Gnadenzeit schon damals vorbei. In den anderen kanaanitischen Städten wurde eben noch jahrhundertelang Chance gegeben, eine Umkehr zu erleben. Das sind so Dinge, die man sich vor Augen halten muss, um das Buch Josua richtig zu verstehen. Denn manche gibt es, die sagen, ich habe Mühe mit diesen Kriegen. Aber es geht hier um das Gericht Gottes, nachdem Gott den Menschen in Kanaan Gnade und Umkehr angeboten hatte. Aber wir sehen, diese Gibeoniter, die haben sich unterworfen und die wurden sogar Diener des wahren Gottes, indem der Fluch, Wasserschöpfer und Holzhauer zu sein, so in einen Segen umgewandelt wurde, dass die sogar am Gottesdienst des Gottes Israels beteiligt sein durften durch ihre Arbeit. Jetzt gehen wir weiter zu Josua 10. Und es geschah, als Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai eingenommen und vertilgt hatte, dass er Ai und seinem König ebenso getan hatte, wie er Jericho und seinem König getan hatte, und dass die Bewohner von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hatten und in ihrer Mitte waren, da fürchteten sie sich sehr. Hier wird jetzt der König von Jerusalem erwähnt. Adoni-Zedek. Das klingt ganz ähnlich wie Melchi-Zedek. Ja? Melchi, auf Hebräisch spricht man aus Malki-Zedek, König der Gerechtigkeit. Und der heißt Adoni-Zedek, das heißt Herr der Gerechtigkeit. Das ist ein späterer König in Jerusalem. Und Melchisedek, das war noch ein kananitischer König, der hat den wahren Gott verehrt, wie ich schon erklärt habe in diesen Tagen. Und dieser Adoni-Zedek hat fast den gleichen Namen, aber er stellt sich hier vor, in Josua 10 als ein Feind des wahren Gottes. Und darum geht er auch gegen Israel, dem Volk des wahren Gottes, vor. Denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte. Und es war größer als Ai. Und alle seine Männer waren Helden. Und Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, sandte zu Hoham, dem König von Hebron, und zu Piram, dem König von Jarmut, und zu Japhia, dem König von Lachis, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ ihnen sagen, kommt zu mir herauf und helft mir, dass wir Gibeon schlagen. Jetzt wollen die also gegen ihre eigenen Leute vorgehen, weil sie sich mit Israel verbündet haben. Denn er hat mit Josua und mit den Kindern Israel Frieden gemacht. Also da sehen wir, die Kananiter, für sie war das keine Option, mit Israel Frieden zu haben. Da versammelten sich die fünf Könige der Amoriter und zogen herauf. Der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachis, der König von Eglon, sie und alle ihre Lager. Und sie belagerten Gibeon und bekämpften es. Und die Männer von Gibeon sandten zu Josua in das Lager nach Gilgal und ließen ihm sagen, zieh deine Hände nicht ab von deinen Knechten. Komm schnell zu uns herauf und rette uns und hilf uns. Denn alle Könige der Amoriter, die das Gebirge bewohnen, haben sich gegen uns versammelt. Jetzt entsteht also eine Art Bürgerkrieg in Kanaan und Israel wird aber von den Gibeonitern zu Hilfe gerufen. Und Josua zog von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk. Jetzt muss man wieder feststellen, auch dieser nächste Siegeszug geht aus von Gilgal. Das ist der Ausgangspunkt für die Siege im Land. Der Ort, wo man sich bewusst wird, wenn man denkt an die Beschneidung, wir haben eine sündige Natur. Wir sind auf den Herrn und auf seine Gnade angewiesen. Und es ist der Ort, wo das Passa gefeiert wurde nach dem Durchzug durch den Jordan. Also der Ort, wo man sich bewusst wurde, alles, alle unsere Erlösung basiert auf dem Blut des Lammes. Und Josua zog von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk mit ihm und alle kriegstüchtigen Männer. Und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen. Also in der Zwischenzeit haben sie erkannt, dass das ein Irrtum war, was sie gemacht haben mit den Gibeonitern, dass sie sich da täuschen ließen. Und sie haben den Irrtum wirklich erkannt, aber jetzt ist Gott wieder auf ihrer Seite und der Herr gibt ausdrücklich Josua die Ermutigung, wie in Kapitel 1, als alles noch ganz frisch war: Fürchte dich nicht, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Wieder in der Vergangenheitsform. Kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten. Und Josua kam plötzlich über sie. Die ganze Nacht zog er von Gilgal hinauf. Das ist also ein ganz schwieriger Weg von Gilgal, da ist man also unter dem Meeresspiegel, da in der Ebene von Jericho. Und die sind da das steile Gebirge hinaufgegangen, eben dieses Zentralgebirge des heutigen Westjordanlandes. Die ganze Nacht, diese schwere Wanderung da ins Gebirge hinauf. Und der Herr verwirrte sie vor Israel. Und er richtete eine große Niederlage unter ihnen an, in Gibeon. Und jagte ihnen nach auf dem Weg der Anhöhe von Bethoron und schlug sie bis Aseka und bis Makkeda. Und es geschah, als sie vor Israel flohen, sie waren am Abhang von Bethoron, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab bis Aseka, dass sie starben. Es waren derer, die durch die Hagelsteine starben, mehr als derer, die die Kinder Israel mit dem Schwert töteten. Also jetzt haben wir das Eingreifen Gottes durch eine Naturkatastrophe. Und zwar Steine vom Himmel, das sind Meteore. Ja? Und es ist so, es gibt ja zwischen Mars und Jupiter gibt es den sogenannten Asteroidengürtel. Da ist alles voll Steinen. Von ganz, ganz kleinen Körnern bis zu großen Kilometer Durchmesser, großen Stücken. Ungefähr alles ist da und kreist da um die Sonne. Und dieser Asteroidengürtel ist aber eine Gefährdung für die Erde. Denn ab und zu verirren sich solche Steine im Weltall, die verlieren ihre Bahn. Und je nachdem werden sie dann, wenn sie in Erdnähe kommen, werden sie von der Erde angezogen und stürzen dann ab. Die Kleinen sind kein Problem, denn die kommen mit einem solchen Tempo in die Atmosphäre hinein, dass sie verglühen und dann sieht man sie einfach als Sternschnuppe. Aber sobald sie eine gewisse Größe haben, verglühen die nur teilweise und kommen dann als Steine auf die Erde und können auch große Kratereinschläge bewirken. Ein berühmtes Beispiel ist in Arizona, in Kalifornien, ein riesiger Krater, der durch einen solchen Einschlag verursacht worden ist in der Vergangenheit. Ja, und es ist allerdings so, dass Gott auch noch einen Schutzschirm eingerichtet hat für die Erde, denn dieser Gürtel ist ja zwischen Mars und Jupiter. Und Jupiter ist ein riesengroßer Planet. So viel größer als die Erde und als Mars und als Venus und Merkur. Und dadurch hat Jupiter eine enorme Anziehungskraft. Und ein großer Teil von diesen Steinen aus dem Asteroidengürtel, die von ihrer Bahn abkommen, die werden dann durch Jupiter angezogen und stürzen auf diesem Gasplaneten ab. Das ist also ein eingebauter Schutzschild für die Erde. Aber Gott benutzt eben dieses Lager an Steinen für die Tage des Gerichts. Und wir lesen zum Beispiel in Lukas 21, dass auch in der Endzeit das dann eine ganz große Rolle spielen wird. Der Herr Jesus sagt in seiner Endzeitrede, Lukas 21, Vers 26. Indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das heißt also, dass es da gewaltige Abweichungen gibt im Umlauf um die Erde. Und dann heißt es weiter, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen mit einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Und noch vorher sagt der Jesus in Vers 25, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit. Und dann möchte ich noch lesen aus Matthäus 24. Aus der Parallelstelle. In Vers 29, alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Wenn es hier heißt, Sterne werden vom Himmel fallen, dann muss man nicht meinen, dass irgendwelche Sonnen aus dem Weltall, nicht wahr? Sterne sind ja eigentlich Sonnen, aber so weit entfernt, dass sie am Nachthimmel nur als kleine Lichtpunkte erscheinen. Nicht solche Sonnen werden herabfallen, aber der Ausdruck Sterne, die vom Himmel fallen, ist ein Ausdruck, um zu sagen, dass eben diese Meteore und Meteoriten, dass die runterfallen auf die Erde. Und das ist auch heute noch so in der tadschikischen Sprache, sagt man, Sterne fallen vom Himmel, wenn also solche Sternschnuppen runterkommen. Das ist die normale Ausdrucksweise. Und eben auch da, der Herr spricht darüber. Und so wird also hier gesagt, in Verbindung mit dem, dass die Kräfte der Himmel erschüttert werden, dass dann solche Regen von Meteoren abstürzen werden. Und die Menschheit wird verschmachten vor Angst. Und es wird auch noch konkreter beschrieben in der Offenbarung, wenn wir aufschlagen in Kapitel 8. Das bezieht sich auf die große Drangsalszeit, auf die letzten 3,5 Jahre, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Und da sehen wir in Offenbarung 8, Vers 7. Und der erste posaunte, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen, und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Und dann Vers 10. Und der dritte Engel posaunte, und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Also das gibt eine Ahnung von diesem Eingreifen Gottes. Und jetzt sehen wir, wie sich das ausgewirkt hat, dass der Herr als der Heerführer Israels für Israel gekämpft hat. Diese Steine, die da herabkamen, töteten mehr Menschen als die israelische Armee unter Josua damals tötete. An dieser Stelle, wenn ich sage töten, ist es noch ganz wichtig, die Frage ist auch in den Pausen aufgekommen, ja, ist es eigentlich nicht alles im Widerspruch zu den 10 Geboten? Dort steht doch, du sollst nicht töten. Wie geht das? Und das ist ein sprachliches Problem. Auf Hebräisch steht dort das Wort Ratzach. Und Razach heißt illegal töten. Es gibt auf Hebräisch natürlich verschiedene Wörter für töten, aber in dem Gebot wird Razach benutzt und das ist immer illegal töten. Im Deutschen würde das am besten übersetzt sein mit morden. Aber das, jetzt kann man das nicht mehr ändern. Das hat sich so in unsere Kultur eingeprägt. Die 10 Gebote, der Wortlaut ist vielen auswendig bekannt. Und wenn man jetzt plötzlich eine Bibelausgabe macht und sagt, du sollst nicht morden, das käme wahrscheinlich ein bisschen schief rüber, aber das würde den Sinn genau treffen. Also nicht unerlaubt töten. Manche haben sich auch schon gefragt, ja, aber wie ist das möglich? Die Israeliten, die töten Tiere für die Opfer. Dabei steht doch, du sollst nicht töten. Nicht illegal töten. Das Schlachten hat Gott Israel erlaubt. Das Schlachten von Tieren. Und bereits Noah gegenüber für die ganze Menschheit hat Gott in 1. Mose 9 die Erlaubnis gegeben, man darf Tiere töten, um das Fleisch zu essen. Also wenn Gott sagt ja, dann müssen wir nicht sagen nein. Ja? Und wenn Gott nein sagt, dann sollen wir eben auch nein sagen. So ist das. Also es ist aber wichtig, dies festzuhalten. Es wäre vielleicht gut, in den Fußnoten einer Übersetzung das anzugeben, eigentlich morden. Ja? Du sollst nicht morden. Aber hier war es eben das Gericht Gottes und Gott hat Israel damals den Auftrag gegeben, gegen die Kananiter so vorzugehen. Vers 12. Damals redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Kindern Israel hingab und sprach vor den Augen Israels. Sonne, stehe still in Gibeon und du Mond im Tale Ajalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerächt hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jaschar? Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang. Ungefähr einen ganzen Tag. Und es war kein Tag wie dieser. Vor ihm und nach ihm, dass der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hätte. Denn der Herr kämpfte für Israel. Also hier wird nochmals deutlich die Macht Gottes, in dem dieser Tag verlängert wurde. Und das ist jetzt etwas, was man nicht irgendwie mit natürlichen Gesetzen erklären kann. Das ist jetzt ein absolutes Wunder, dass eben so viele Fragen aufwirft, wie ist das möglich? Ja, und wenn plötzlich die Erde in ihrer Umdrehung stehen bleibt, ja, wie ist das? Das würde ja doch das und das noch zusätzlich auslösen. Das Wasser würde aus den Ozeanen weiter ausgeschüttet werden und so fort. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott in seiner Allmacht hat das so verfügt und das war möglich. Aber das zeigt wirklich, dass eben der Herr dieses Gericht über die Kananiter wollte und er hat dieses einmalige Wunder in dieser Art gemacht. Allerdings würde jemand sagen, ja, aber da steht nicht, die Erde hätte gestoppt in ihrer Umdrehung, sondern das heißt ganz klar, die Sonne soll stillstehen in Gibeon und der Mond im Tal Ajalon. Und dann hat es wirklich so Leute gegeben, die haben gesagt, seht ihr, wie falsch die Bibel ist. Die Bibel geht wirklich davon aus, dass die Sonne um die Erde dreht und da sei sie dann stillgestanden. Ich frage mich manchmal, wie können solche Leute überhaupt romantisch sein? Ja, die könnten ja nicht auf einer schönen Bank sitzen mit ihrer Frau und sagen, schau mal, dieser wunderschöne Sonnenuntergang. Die Sonne geht ja gar nicht unter. Ja? Ja, wenn man sich vorstellt, die Frau würde sagen, was hast du? Die Sonne geht gar nicht unter. Ja, ist alle Romantik kaputt, ja? Es ist so, man beschreibt in der Physik Bewegungen immer so, indem man einen absoluten Standpunkt einnimmt. Und diesen absoluten Standpunkt kann man ganz mutwillig wählen. Und kann also sagen, da ist der Ruhepunkt und jetzt beschreiben wir die Bewegung im Weltall von Himmelskörpern in Bezug auf diesen absolut genommenen Punkt. Aber man muss wissen, einen absoluten Punkt gibt es gar nicht. Nicht wahr? Auch die Sonne, die steht auch nicht still. Die Sonne ist nämlich in einer Umlaufbahn innerhalb der Galaxie. Ja? Ist ja alles in Bewegung. Und darum ist es natürlich in der Astronomie auch heute noch üblich, man beschreibt den Zeitpunkt des Mondaufganges und Monduntergangs. Man beschreibt den Zeitpunkt des Sonnenaufganges und des Sonnenunterganges. In der modernen Astronomie spricht man von Sonnenaufgang. Natürlich, indem er als Beobachter, und das Ideale ist natürlich die Erde als absoluter Punkt bei der Beschreibung von Bewegungen zu nehmen, muss man von der Erde aus sagen, ja, um so viel Uhr geht die Sonne auf, um diese Uhrzeit geht die Sonne unter. Aber das ist natürlich gesehen von der Erde. Und in der Bibel wird das auch ganz normal so beschrieben, die Bewegungen vom Beobachterstandpunkt der Erde aus. Und darum, vom Beobachterstandpunkt bewegt sich die Sonne. Und Josua sagt, Sonne stehe still, Mond stehe still im Tal Ayalon. Und das ist dann auch so geschehen. Aber das bedeutet nicht, dass die Sonne nach der Bibel um die Erde kreist. Aber die Sonne blieb still an dem Standpunkt. Und zwar eben, wird ganz klar gesagt, in Gibeon. Über Gibeon war die Sonne, blieb die am gleichen Ort. Und über dem Tal Ayalon konnte man den Mond sehen und der bewegte sich nicht mehr weiter. Und erst danach ging die Bewegung wieder weiter. Und Josua schreibt dann noch dazu, ist das nicht geschrieben im Buch Jaschar? Also, er verweist auf ein weiteres Buch, das damals existierte und das auch dieses Phänomen beschrieben hatte. Also, hier wird auf ein außerbiblisches Buch verwiesen. Übrigens, das ist sehr, sehr üblich in den Büchern der Könige und der Chroniker. Da werden ganz, ganz viele Bücher erwähnt, und da wird gesagt, das und das und diese Geschichte kann man auch dort nachlesen und auch dort nachlesen. Außerbiblische Bücher, die nicht inspiriert sind und zur Bibel gehören, aber auf die verwiesen wird. Und das zeigt eben, dass die Bibel nicht einfach in ein Vakuum hineingeschrieben worden ist, sondern in Raum und Zeit. Und was in der Bibel geschrieben steht, das wurde eben auch anderswo festgestellt und aufgeschrieben. Und darum haben wir auch außerbiblische Zeugnisse, zum Beispiel über Jesus Christus. Im Judentum, im Römischen Reich, bei Tacitus, da wird auch darüber geschrieben, weil das eben Dinge sind, die tatsächlich hier auf Erden in Raum und Zeit stattgefunden haben. Und die Bibel verweist sogar eben in manchen Fällen auf solche außerbiblischen Quellen. Und das gibt uns übrigens auch das Recht oder eine Basis, warum wir auch außerbiblische Literatur beiziehen dürfen. Im vollen Bewusstsein, dass die absolute Wahrheit, das ist das Wort Gottes, das inspirierte Wort Gottes. Aber es ist durchaus von Nutzen, wenn man auch andere Bücher, die nützliche Informationen zur Zeitgeschichte zum Beispiel und so weiter liefern, wenn man die beizieht. Man muss sie einfach am richtigen Ort platzieren und nicht zu hoch ansetzen. Aber sie sind von Nutzen und die Bibel zeigt uns das auch. Das zum Buch Jaschar. Ich lese weiter in Vers 15. Und Josua und ganz Israel mit ihm kehrte in das Lager nach Gilgal zurück. Ein gewaltiger Sieg. Der Kampf in Gibeon. Und dann geht das Volk wieder zurück an den Ort, der sie daran erinnert. Wir können uns nicht rühmen. Das hat alles der Herr für uns gewirkt. Wenn wir auf uns schauen würden, wir haben eine verdorbene, sündige Natur. Ja? Sie gehen zurück an den Ort der Beschneidung nach Gilgal. An den Ort, wo sie wieder daran denken dürfen, der Herr hat die ganze Schande unserer Vergangenheit hat er abgewälzt. Gilgal heißt die Abwälzung. Die Schande Ägyptens wurde abgewälzt. Dort gehen sie zurück Und das ist das Mittel, um bewahrt zu bleiben nach einem großen Erlebnis mit dem Herrn, dass man nicht stolz wird, sondern weiß, es ist alles Gnade. So, jetzt machen wir eine halbe Stunde Pause.